den Heiligen Abend. Wir fiebern hin zum Heiligen Abend. Und der Heilige Abend vor über 2000 Jahren, das war ein Event. So stellen wir uns das jedenfalls vor. Es ist irgendwie großartig gewesen. Und wie ist das heute? Heute, die Kirchgänger, die erinnern sich daran, aber wie ist es da draußen auf der Welt? Die Geschichte berührt eigentlich die Menschen außerhalb dieser Mauern nicht mehr viele. Sie können mit der Geschichte nichts anfangen. Aber das ist auch kein Wunder, weil wir diese Geschichte immer kitschiger gemacht haben. Wir haben sie romantisiert. Wir haben alle Bilder, alle Geschichten, die wir in der Bibel finden, in ein einziges Bild hineingepackt. Und so sehen wir vielleicht einen Stall, eine Krippe vor uns, vor unserem inneren Auge. Und da sind die weisen Männer, die anreisen auf ihren Kamelen mit ihren schönen Gewändern und haben die Geschenke in der Hand und kommen zur Krippe. Und die Hirten sind wahrscheinlich auch schon da und betrachten das Jesukind. Und dann schauen die weisen Männer in die Krippe hinein, sehen ein kleines Baby mit goldenem und lockigem Haar. Und über der Krippe schwebt ein glänzender Stern, der die Dunkelheit durchbricht und Engelschöre singen. So haben wir Weihnachten verbildlicht. So haben wir Weihnachten dargestellt. Und die Menschen heute können damit nichts mehr anfangen. Und wir müssen sagen, vor 2000 Jahren ist es höchstwahrscheinlich ganz anders passiert. Es war anders. In der Heiligen Nacht waren die Weisen, die ja, wo wir letzte Woche schon gehört haben, nicht drei, sondern wir wissen gar nicht, wie viele es gewesen sind, die waren wahrscheinlich gar nicht da an dieser Heiligen Nacht. Schauen wir einmal in den Kontext vom Matthäusevangelium hinein, in dem die Erzählung der Weisen vorkommt, kommen wir zu ganz anderen Schlüssen. Erstens sind sie in ein Haus eingekehrt und nicht in einen Stall. Zweitens hat König Herodes alle Kinder unter 2 Jahren töten lassen, weil er den neuen König fürchtete. Warum alle Kinder unter 2 Jahren? Da sind die Theologen sich einig, die Weisen haben sich wahrscheinlich um die Geburt Jesu erst auf den Weg gemacht, weil erst bei der Geburt Jesu oder um die Geburt Jesus die Himmelserscheinung gewesen ist. Und mit der langen Reise hat es einige Zeit gebraucht und den Umweg um Jerusalem hindurch auch noch, bis sie dann dort angekommen sind. Als Herodes von dem Kind erfuhr, musste Jesus schon ein bisschen älter gewesen sein. Warum sonst sollte er alle Kinder unter 2 Jahren töten lassen? Als die Weisen kamen, haben Maria und Josef schon eine bessere Unterkunft als den Stall gefunden. Sie blieben vermutlich in Bethlehem, bis Maria und Jesus, das Kind, soweit reisefähig sind, dass sie wieder nach Nazareth, also ihren eigentlichen Heimatort, zurückreisen konnten. Die Weisen kamen in das Haus und fanden kein Baby in der Krippe. Vielleicht war Jesus auch schon so weit, dass er angefangen hat, laufen zu lernen. Jetzt sprengen wir mal unser ganzes Weihnachtsbild. Er war also kein Baby mehr. Man könnte sagen, er schon ein Kleinkind. Wie dem auch sei, die Männer freuten sich, als sie in das Haus kamen, als sie am Haus ankamen, als sie Jesus vorgefunden haben. Und so heißt es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 10 bis 11, da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Letzte Woche habe ich schon erwähnt, dass wir uns in der Adventszeit die Geschenke der Weisen näher anschauen und ihre Symbolik betrachten. Ich habe auch erwähnt, dass es sehr ungewöhnliche Geschenke für ein Kind gewesen sind. Eigentlich schenkt man ja einem Menschen etwas, woran er sich erfreuen kann, beziehungsweise was er auch gebrauchen kann. Gold, Weihrauch und Myrrhe war jetzt nicht unbedingt etwas, was ein kleines Kind oder ein Baby gebrauchen konnte. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass Menschen anderen Menschen ein ungewöhnliches Geschenk machen. Vielleicht habt ihr da auch schon etwas vor eurem inneren Auge. Ich habe zum Beispiel schon einmal in meiner Studienzeit, in meinem Studienpostfach, das ist so ähnlich wie diese Gemeindefächer hinten, ein Buch vorgefunden. Und da hatte wohl jemand an mich gedacht und wollte mir dieses Buch schenken. Und der Titel war Die fröhliche baptistische Hausfrau. Was man mir damit wohl sagen wollte. Oder vielleicht meiner Frau. Es gibt ungewöhnliche Geschenke. Und diese Geschenke der Weisen waren ungewöhnlich. Aber sie sollten auf etwas hinweisen. Sie sollten etwas über Jesu Identität aussagen. Gold steht dafür, dass Jesus der König ist. Weihrauch symbolisiert die Priesternatur Jesu. Und darüber haben wir ja letzte Woche auch gehört in der Predigt. Heute geht es um das Geschenk Myrrhe. Was wissen wir über Myrrhe? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in der Hand gehabt habt oder ob ihr davon irgendwie schon mal etwas in einem Parfüm oder irgendwo anders das drin hattet. Myrrhe ist ein aromatisches Gummiharz und es ist Bestandteil von vielen Salbölen gewesen und auch von Parfüm. Und es kann auch, wie Weihrauch, wie wir letzte Woche schon gehört haben, als Heilmittel eingesetzt werden. Es hat sogar ähnliche Wirkungen wie Weihrauch. Myrrhe ist ein sehr wertvolles Harz gewesen und man musste, wenn man das haben wollte, sehr viel bezahlen. Und in der Bibel kommt dieses Gummiharz circa 17 Mal vor und in Bezug auf Jesu wird es 3-mal erwähnt. Erstens, bei seiner Geburt wird ihm Myrrhe geschenkt. Und zweitens, am Kreuz wollte man ihm Wein mit Myrrhe geben, so wird es im Markus-Evangelium überliefert. Und weil Myrrhe ja auch als Heilmittel gilt, hat man ihm das wahrscheinlich angeboten zur Schmerzlinderung. Das hat Jesus aber abgelehnt. Und drittens, mit Myrrhe wurden Verstorbene balsamiert und so auch bei Jesu Grablegung, so wie wir es im Johannesevangelium Kapitel 19 lesen können. Das heißt, bei seiner Geburt wird schon auf seinen Tod hingewiesen, auf seinen Kreuzestod und auf seine Grablegung. Es wird darauf hingewiesen, dass Jesus der sogenannte leidende Knecht Gottes ist, also das Lamm Gottes. Das ist Jesu Identität, auf das Geschenk Myrrhe an seiner Geburt oder dann, als er noch jung war, ein Kind war, hinweisen sollte. Er ist geboren, um für die Sünde der Welt zu sterben. 700 Jahre vor seiner Geburt spricht der alttestamentliche Prophet Jesaja über diesen Knecht Gottes. Also letztendlich über Jesus. 700 Jahre. Der Zeitraum 700 Jahre sprengt unsere Vorstellungskraft. Es ist ein extrem langer Zeitraum. Jesaja kündigte dennoch diesen Knecht an, der dann 700 Jahre später mit dem Namen Jesus erscheint. Das wäre so, als würde ich das Ergebnis der Weltmeisterschaft vorhersagen, aber nicht von dieser, sondern der Meisterschaft in 700 Jahren. Das kann unser Gehirn nicht verarbeiten. Das sprengt unsere Vorstellungskraft. Das können wir nicht nachvollziehen. Und dennoch ist es passiert. Lasst uns in den Text von Jesaja einsteigen, der 700 Jahre vorher Jesus angekündigt hat. Es geht um den Text aus dem Buch Jesaja Kapitel 53. Zunächst lesen wir den Vers 6, der das Problem der Menschen beschreibt, also was unser Problem ist. Und da heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinem Weg. Wenn Jesaja an dieser Stelle von Schafen spricht, meint er damit kein Kompliment. Ein Kompliment wäre es, wenn er die Menschen als Löwe oder Adler bezeichnen würde. Aber Schafe sind nicht die hellsten Tiere. Schafe sind zum einen schwach. Sie können sich vor Raubtieren nicht schützen, wie vor Wölfen, vor Bären, vor Löwen. Sie haben keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, weil sie keine Krallen haben oder scharfe Zähne. Und leider hat man Schafe auch so gezüchtet, dass sie mit ihren dünnen Beinchen auch nicht wirklich schnell vom Fleck kommen. Natürlich können sie laufen, aber sie sind nicht schnell. Sie sind für andere Tiere langsam. Und wenn sie richtig umfallen auf dem Rücken, brauchen sie sogar Hilfe, um wieder aufzustehen. Schafe sind einfach schwach. Daneben sind sie auch dumm. Ja, sie sind dumm. Sie folgen einander in gefährliche Situationen. Sie denken nicht nach, sondern folgen einfach der Masse. Es kommt immer wieder vor, dass ganze oder ein Teil einer Herde Schluchten herabstürzen, weil die Schafe ihrem Leitbock folgen. Wenn ihr das mal googelt, dann kommt das sogar relativ häufig vor. Ich will mal ein Beispiel nennen. In der Türkei 2005 sind 1500 Schafe eine Schlucht hinabgestürzt. Und das Gute dabei ist eigentlich gewesen, dass nur 400 gestorben sind. Die anderen sind weich gelandet. Schafe sind schwach, Schafe sind auch dumm. Und daneben sind sie auch noch eigensinnig. Eigensinnig und unberechenbar. Man weiß nie, was sie gleich tun werden. Es kann sein, dass sie plötzlich ohne Ankündigung einfach aufbrechen. Dabei haben sie keinen Plan, wohin sie eigentlich gehen, weil sie keinen Orientierungssinn besitzen. Ist auch kein Wunder, sie können auch schlecht sehen, sie können nur irgendwie 100 Meter weit sehen. Ich weiß nicht warum, aber die Natur hat das irgendwie so eingerichtet oder sie wurden so gezüchtet, dass sie nicht weit sehen können. Und wenn sie dann so gucken, dann laufen sie vielleicht irgendwie eine Strecke, weil sie denken, da hinten, da ist vielleicht mehr Grün. Und wenn sie dort angekommen sind, merken sie erst, ah, hier ist eine Schlammpfütze, hier finde ich nichts zu fressen. Dann gucken sie rum und merken, ah, vielleicht finde ich da hinten mein Glück. Und sie laufen dorthin und merken auch dann erst, oh, hier ist es ganz schön steinig, hier finde ich auch nichts zu fressen. Diese Tiere sind schwach, sie sind dumm und sie sind eigensinnig, unberechenbar. Wenn Jesaja also sagt, du Schaf, dann meint er sicherlich damit kein Kompliment. Er will eher damit sagen, dass wir Menschen ein Problem haben. Wir benötigen Hilfe, denn wir neigen dazu, vom Weg Gottes abzuweichen. Wir stürzen uns in einen Abgrund, weil wir Menschen folgen, ohne vielleicht nachzudenken. Wir suchen unser Glück, wir suchen unser Grün an Orten, wo es vielleicht gar nicht so gut ist. Und Orte, die uns vielleicht wehtun. Wir denken vielleicht auch, wenn wir anderen folgen, das funktioniert bei uns ja auch. Wir können das Gleiche auch tun und merken dann, wenn wir enttäuscht sind, dass diese Art und Weise, wie jemand anderes etwas macht, gar nicht zu uns passt. Jesaja sagt, wir haben als Menschen ein Problem. Aber er nennt auch die Lösung für unser Problem, dass wir Menschen, wir Schafe haben. So lesen wir weiter mal. Also, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wurdest du jemals verletzt? Ich denke schon. Ich jedenfalls. Haben dich Menschen auf irgendeine Weise misshandelt? Wurdest du in deinem Leben schon zurückgewiesen? Haben dich andere übersehen? Wurdest du zu Unrecht kritisiert, ja sogar beschuldigt für Dinge, die du nicht getan hast? Wurdest du missverstanden, vielleicht sogar mit Absicht, um dir weh zu tun? Jesus, der Knecht Gottes, hat das durchgemacht. Er versteht deine Gefühle, er versteht meine Gefühle, weil er auch diese Dinge durchlitt. Diese Leiden hat der Prophet 700 Jahre, bevor Jesus in der Krippe geboren wurde, vorausgesagt. Das heißt weiter im Vers 3, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ist der Gottesknecht, der für unsere Sünden gestorben ist. Jesus ist derjenige, der für uns gelitten hat. Und Weihnachten ohne seinen Leidensweg zu denken, ist eigentlich keine heilige Nacht. Weihnachten und Ostern müssen wir zusammendenken. Viele Menschen fragen sich trotzdem, warum muss ich überhaupt diesem Jesus dann folgen? Sie schätzen sein Leben und sein Wirken falsch ein. Für viele ist Jesus nur ein weiser Mann gewesen, der gute Dinge auf der Welt getan hat. Aber warum sollte man ihm folgen? Man sollte ihm folgen, weil er die Konsequenzen trägt, die wir eigentlich hätten tragen müssen. Und warum? Weil er uns liebt. Die Konsequenzen, die er trug, sind brutal. Und wenn wir uns seinen Leidensweg vor Augen führen, dann verstehen wir, wie heftig das sein musste, was er alles durchlitt an unserer Stelle. Er ist diesen Weg gegangen, damit wir ihn nicht gehen müssen. In Gethsemane, im Garten Gethsemane, war er zutiefst beunruhigt und traurig. Es wird überliefert, dass er Blut schwitzte. Und das ist medizinisch sogar möglich. Es kommt vor, wenn Menschen unter enormem Stress stehen, wenn sie unter Schock sind oder ein Trauma erleiden, dass die kleinen Kapillaren unter dem Druck platzen und über die Hautporen oder das Blut dann über die Hautporen nach außen tritt. Unter welchem Druck Jesu litt, kommt in seinen Worten zum Ausdruck, wenn er zum Beispiel sagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Oder mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und während Jesus noch im Garten Gethsemane betete, kamen Menschen, um ihn festzunehmen. Sein Freund Judas hatte ihn verraten. Er wurde unfair behandelt, zu Unrecht beschuldigt und dann zum Tode verurteilt. Und während seiner Verhandlung und dem Weg zu seiner Todesstrecke wurde er nackt ausgezogen. Voller Scham stand er vor den Menschen, vor den Leuten. Und man hat ihm zum Spott eine Dornenkrone aufgesetzt. Und das sind nicht so kleine Rosendornen, so wie wir sie vielleicht aus unserem Garten kennen. Die Dornen von den Büschen in der israelitischen Gegend sind bis zu 5 Zentimeter lang. Viele haben dann Jesus noch bespuckt, ihn geschlagen, man hat ihn ausgepeitscht und dann schlug man ihn wieder, auch auf den Kopf. Dabei drückten sich die Dornen auf seinem Kopf immer tiefer in seiner Haut. Nach Jesajas Beschreibung muss dieser Knecht, also Jesus, schlimm ausgesehen haben. Er muss so schlimm ausgesehen haben, dass die Menschen sich weggedreht haben. Man wollte nicht hinschauen. So übel sieht dieser Knecht Gottes aus. Und aus historischen Texten wissen wir, dass bei solchen Hinrichtungen es üblich gewesen ist, ja, dass die Verurteilten geschlagen wurden, dass sie mit Dingen beworfen wurden, aber auch, dass an ihnen gezerrt und gerissen wurde. So zogen die Menschen an dem Kopf und an den Barthaaren dieser Menschen. Und dabei kam es auch vor, dass die Haare ausgerissen wurden. Und die Verurteilten, also somit auch Jesus, müssen im Gesicht und auf dem Kopf überall blutige Stellen gehabt haben, weil ihnen die Haut durch das Haare ziehen mit abgerissen wurde. Diese Menschen waren nicht wiederzuerkennen. Und zudem trug er den Balken des Kreuzes, an dem er später hängen sollte. 100 Kilo ungefähr, die er mehrere hundert Meter schleppen musste. Jesus wurde dann auf Golgatha gekreuzigt. Mit Nägeln wurde er ans Kreuz geschlagen. Aber das waren nicht so kleine Nägel, wie wir so in unserem Haushalt haben, womit wir Bilder aufhängen. Nein, diese Nägel waren 20 Zentimeter lang und hatten einen beachtlichen Durchmesser. An einem Kreuz hingen eigentlich nur verurteilte Schwerverbrecher. Es war ein Folterinstrument, mit dem man Menschen zum Tode quälen wollte. Wer dort hing, durchlitt schwere, schwere Qualen. Jesus war geschwächt vom Blutverlust. Er hing dort voller Scham, weil er nackt gewesen ist. Und die pralle Sonne schien auf ihn. Und um jeden Atemzug musste er kämpfen, denn seine Lungen wurden zusammengedrückt durch sein eigenes Körpergewicht. Weil seine Arme, wenn sie nach oben oder wenn sein Körper nach unten rutscht und seine Arme nach oben, dann drückt es den Brustkorb zu. Und wenn er mal atmen will, dann muss er sein ganzes Körpergewicht auf die Nägel stemmen, die in seinen Füßen sind, um sich hochzudrücken. Es war einfach qualvoll. Und er sagte dann voller Schmerzen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als er dann starb, sagte er: Es ist vollbracht. Meinen Geist gebe ich nun in deine Hände. 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, hat Jesaja angekündigt und erklärt, was diesem kleinen, unschuldigen Kind passieren wird, an das wir an Weihnachten denken. Er ist derjenige, der leiden wird. Er ist derjenige, der für die Sünde der Welt stirbt, für unsere Sünden. Jesaja spricht noch mehr über den Knecht, der zu Unrecht verurteilt wird. In Vers 8 sagt er: Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetaten seines Volkes geplagt war. Und man gab ihn sein Grab bei Gottlosen, ein Grab eines reichen Mannes, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Die Prophezeiung sagt auch etwas über seine Grablegung aus, über Jesu Grablegung aus. Im Neuen Testament erfahren wir, wer dieser reiche Mann, den Jesaja hier schon beschreibt, dann ist. Es ist Josef aus Arimathäa, der sein Grab zur Verfügung stellt für Jesus. Aber warum musste das alles geschehen? Warum musste es passieren? Weil er, Jesus, die Konsequenzen trägt. Er trägt unsere Sünden. Er trägt letztendlich die Konsequenzen unserer Irrwege. Da, wo wir vielleicht uns einer Klippe hinabstürzen. Da, wo wir denken, da finden wir Glück und da ist eigentlich nur Schlamm. Diese Konsequenzen trägt er. Und das ist auch das, was uns im Christentum von anderen Religionen unterscheidet. Ein unschuldiges Opfer wird dargebracht, damit wir Menschen leben können. Die Strafe, die Konsequenz trifft nicht uns. Und dies geht auf das alttestamentliche Passafest zurück. Die Hebräer waren einstmal Sklaven in Ägypten und Gott wollte die Hebräer herausführen aus diesem Land, aus der Sklaverei heraus. Und er verurteilte die Ägypter. Und damit das Gericht nicht über die Hebräer eintrifft, schlachteten sie ein einjähriges Schaf, ein Lamm, und schmierten dessen Blut an den Hauspfosten. Und so sollte das Gericht, also der Tod, nicht in dieses Haus einkehren, weil schon ein unschuldiges Opfer dafür gelitten hat. Das Blut schützt also die Bewohner. Das Blut schützt. Natürlich machen wir das heute nicht mehr, weil, was sich auch noch unterscheidet von anderen Religionen, ist, dass Gott selbst Mensch wurde, damit er die Konsequenzen unserer Irrwege bezahlt. Wir Menschen haben gegen Gott rebelliert. Wir sind so eigensinnig, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Und das nennen wir Sünde. Gott selbst, Jesus Christus, hat für diese Sünde mit seinem Blut bezahlt. Und das alles hat er gemacht, weil er dich und mich liebt. 700 Jahre vor der Heiligen Nacht hat Jesaja das schon beschrieben. Das Geschenk Myrrhe von den weisen Männern deutet auf diesen Knecht Gottes hin, der sterben wird. Und Jesus selbst hat auch seinen Tod angekündigt. Er hat gesagt, das muss geschehen. Und so spricht er im Lukas-Evangelium Kapitel 9, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Da sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Er hat nicht gesagt, geh deine Irrwege weiter. Er sagt nicht, stürz dich weiterhin die Schluchten hinunter. Es geht nicht nur darum, ein kurzes Gebet zu sprechen, seine Sünden zu bekennen und dann weiterzumachen, wie man es sonst auch gemacht hat, wie bisher. Jesus nachzufolgen ist nicht einfach nur ein Hobby. Jesus nachzufolgen ist nicht einfach nur, ich gehe sonntags mal in den Gottesdienst. Wenn Jesus sagt, dass wir uns selbst verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen sollen, dann möchte er, dass wir unser Leben nicht so weiterführen wie bisher. Wir sollen unserem Egoismus, unsere Eigensinnigkeit ablegen und ihm vertrauen. Wir sollen ihm nachfolgen, weil er derjenige ist, der unsere Konsequenzen trug und auch weiß, wo es besser ist für uns. Er trug meine Lügen, die ich aussprach, meine Gelüste, die ich verspürte, meine Heuchlerei, meine Gier, meine Wut und mein böses Herz. All das trug er. Als Gott Fleisch wurde, reisten die weisen Männer hunderte von Kilometern an, um Jesu ein Geschenk zu machen. Myrrhe. Dieses Kind an Weihnachten ist der fleischgewordene Gott. Er ist das Lamm Gottes. Das Kind ist geboren, um zu sterben, damit wir leben. Er ist also nicht nur ein Baby in der Krippe, er ist das Lamm Gottes. Er starb für dich. Er starb für mich. Und das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium, dass Gott selbst sich auf die Welt gemacht hat und die Konsequenzen für unsere Irrwege gegangen ist und trug. Heute können wir darauf antworten. Heute kannst du darauf antworten. Möchtest du ein Schaf sein, das seinen Irrweg läuft, oder durch Jesus Christus gerettet werden und ihm nachfolgen? Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du Jesus Christus auf die Welt gesandt hast. Wir danken dir dafür, dass du, Herr Jesus Christus, hier Fleisch geworden bist auf dieser Welt, dass du Mensch geworden bist. Und auch wenn jetzt Weihnachten ist, die Adventszeit ist und wir an deine Geburt ganz stark denken, so lass uns das Osterwunder nicht vergessen, denn das gehört zusammen. Du hattest einen Plan, du hattest ein Ziel vor Augen, als du auf die Welt gekommen bist, dass du nämlich für unsere Sünden stirbst, sodass wir nun leben können, dass wir nicht unter dem Gericht stehen, sondern die Gnade Gottes empfangen dürfen. Und so möchte ich dich bitten, dass wir jetzt auch in dieser Adventszeit und wenn wir Weihnachten feiern, das nicht aus den Augen verlieren, sondern dass wir auch daran denken, was für ein großartiger Gott du eigentlich bist. Dass du derjenige bist, der sich aufgemacht hat, um uns nah zu sein und uns zu retten. Amen.